Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da wiederkommen wird, unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zur Predigt einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 16. Kapitel. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wir beten. Herr allmächtiger Gott, wir danken dir jetzt für dein heiliges Wort. Und wir möchten dich bitten, dass dieses Wort über menschliche Gedanken und durch menschliche Wörter und Sätze hindurch seinen Weg zu uns findet, zu einem jeden von uns persönlich, damit wir aufnehmen und erfassen können, was du an diesem Feiertag, an diesem Pfingsttag uns sagen möchtest für unser Leben, für unsere Gemeinde. Amen. Liebe Gemeinde, Pfingsten ist ein unanschauliches Fest. Das Thema ist unanschaulich. Es gibt da erstmal nichts zu sehen. Gestern bei uns im Gottesdienst haben wir, wie hier wahrscheinlich auch, die Pfingstgeschichte gelesen aus Apostelgeschichte 2. Und da saßen da vorne so ein paar Konfirmanden und mir ging's da so, als ich das so hörte, diesen Text, auch mit dem Joel-Zitat aus dem Alten Testament: Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Jünglinge sollen Gesichter haben. Ich guckte so auf die Konfirmanden, da dachte ich mir, welche Chance haben die, das zu verstehen? Ausgießen vom Geist auf alles Fleisch, Jünglinge haben Gesichter. Meine Güte, das ist schwierig. Und weil es eben so unanschaulich ist, habe ich etwas zum Angucken mitgebracht heute Vormittag. Ich weiß nicht, ob ihr das alle erkennen könnt. Das ist ein Fahrradschlauch. Ja, und der ist in keiner guten Verfassung, aber man kann das ja ändern. Ich habe auch meine Pumpe mitgebracht und ich hoffe jetzt, ja, das funktioniert. Und langsam, man sieht, stabilisiert sich das und man ahnt, wofür das gut ist. Und man kann sich vorstellen, diesem jetzt gefüllten Gebilde was zuzutrauen. Dass das trägt und hebt und rund ist, dass so ein Fahrrad da drauf stehen kann. Wenn man noch mehr gibt, kann man es fast nicht mehr zusammendrücken mit der eigenen Hand. Das wollte ich einmal euch zeigen. Denn Luft ist ja auch das neutestamentliche Bildwort vom Heiligen Geist. Er ist Windhauch, Lufthaut, Atem. Das ist das griechische Wort an dieser Stelle, und zwar Atem Gottes. Und der richtige Luftdruck, der macht es ja hier. 100% oder 100 Bar ist dann spürbar. Schönes Wortspiel, ne? Messbar vielleicht sogar auch. Wir hatten mal ein großes Schlauchboot, da passten 4 Erwachsene rein und da kam es darauf an, dass der richtige Luftdruck drin ist. Da war eine Skala aufgezeichnet, da musste man eine Schablone drauflegen. Und wenn das deckungsgleich war, dann war der korrekte Luftdruck da. Dass das nicht platzte, aber auch nicht unterging. Messbar. Jetzt kann man den Heiligen Geist ja nicht messen. Und überall, wo das getan wird, um unter den Christen dann so Rankingplätze zu verteilen, wer ein geistlicherer oder ungeistlicherer Christ ist, da wird es gefährlich. Aber auch ohne ihn genau messen zu können, ist uns klar, dass es oft an Heiligem Geist mangelt. Es wird klar aus der Betrachtung des eigenen Christseins, denke ich. Nämlich, wenn es sich so ohne Mut und ohne Ahnung und ohne Erkenntnis, so ohne Glauben und ohne Kraft anfühlt. Es wird auch klar manchmal aus der Beobachtung unterschiedlicher Gemeinden. Wenn bei der einen geistliches Leben wächst und neue Menschen dazukommen, die Gemeinde größer wird, bei der anderen aber nicht. Es wird auch klar aus dem, was wir in der Bibel von Gottes Geist lesen und dann womöglich bei uns gar nicht finden. An Überzeugtheit, an Leidenschaft, an tiefer Freude im Glauben oder mit dem Fremdwort an Esprit, französisch für Verstand, Geist, ursprünglich für Spritzigkeit und Substanz und Kreativität. Und auch mit dieser Geschichte aus der Bibel wird es klar, die uns heute beschäftigen soll. Jesus fragt, sagt mal, würde mich mal interessieren, was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? Ja, da kommen ein paar Antworten, oh, einige glauben, du bist der Elia, manche denken, der Jeremia ist wiedergekommen. Ja, so, sagt Jesus, kannst du mal sehen. Und was glaubt ihr denn? Ja, jetzt wird's ein bisschen peinlich. Da laufen sie mit ihm rum, Wochen und Monate lang, aber jetzt so diese richtige Antwort auf die Frage, wer ist der? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn und sagt, selig bist du, Simon. Aber das hast du nicht von dir selbst. Das hat dir mein Vater im Himmel eingegeben. Und du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wegen diesem Bekenntnis will ich dir die Schlüssel geben vom Himmelreich. Was ist da geschehen? Dass der einfache Mann Simon erkennt, was die hohen geistlichen Männer und die Gelehrten der Schrift um Jesus herum nicht erkannt haben. Was ist da geschehen, dass der einfache Mann Simon sich traut und das ausspricht, was die anderen Freunde von Jesus sich nicht zu sagen trauen? Ohne dass der Begriff im Text auch nur einmal vorkommt, ist klar, Petrus ist voll von dem Heiligen Geist Gottes und deshalb konnte er erkennen und auch aussprechen. 100 Bar Luftdruck vom Heiligen Geist. Was muss geschehen, damit ein Mensch vom Glauben so erfüllt wird? Was muss geschehen, damit ein Mensch mal in seinem Umfeld von seinem Glauben zu reden anfängt? Was muss mit uns geschehen, dass wir nicht länger irgend so ein Predigtpublikum bleiben, sondern bekennende Gemeinde werden in unserem Alltag, den Mund aufmachen und draußen in der Welt den Glauben bezeugen? Was muss mit unserem Volk geschehen, dass es erkennt, wer alleine der Herr ist? Und was muss mit der Menschheit geschehen, dass sie umkehrt zu Gott und gerettet wird? Gottes Geist muss zu seinen Menschen kommen, uns berühren, uns innerlich überführen von der Wahrheit, wie so ein Kommissar überführt, indem er Stück für Stück von dem Puzzle herbeibringt, bis es unwiderleglich klar geworden ist, evident, von keinem mehr seriös zu widersprechen. Ja, tatsächlich, so ist es mit Gott und so ist es mit mir als Mensch. Das ist die Wahrheit über den Glauben, die dort am Kreuz geschieht. Innerlich uns überführt und uns erfüllt. Wir können uns ja nicht selber in die richtige Beziehung zu Gott bringen. Das ist ja unsere Lage. Das ist ja der Kern unserer vielfachen Nöte. Das heißt Menschsein seit dem Sündenfall, getrennt sein vom Ewigen, vom Heiligen. Getrennt von der absoluten Liebe und dem absoluten Wissen und dem unbegrenzten Leben, fern davon. Und da wieder reinkommen, sich dem wieder nähern, das geht nur aus Gottes Richtung. Dann kommt er zu uns. Vom Heiligen Geist erfüllt werden heißt glauben, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sagt Luther. Wir müssen sogar den Geist Gottes haben, um zu erkennen, dass er uns fehlt. Dann wird's aber merkwürdig. Der Geist Gottes macht dann erstmal nicht aus solchen, die sich selbst schon künstlich aufgeblasen haben, noch größere und noch reichere. Er macht erstmal aus uns solche, die im Geist arm sind. Er macht uns nicht hochmütig, sondern demütigen Geistes. Er macht aus Menschen, die sich eigentlich selbst genug waren, solche, die darauf angewiesen sind, dass der Geist ihrer Schwachheit aufhilft. Die Geistesgegenwart zeigt sich darin, dass wir statt zu stolzen Geistbesitzern zu dringenden Betern werden. Die beten dringend, weil sie ihre Armut erkennen und sich ausstrecken nach dem, der allem Jammer wehrt, der Brunnquell aller Güter ist, um das mal mit zwei ganz alten Gesangbuchformulierungen zu sagen. Bist du solch ein Beter, der vor Gott steht und das haben will an jedem Tag, den der Herr ihm dir schenkt? Der Heilige Geist macht uns also erstmal zu Armen im Geist. Aber zu denen kommt Gott. Sogar so, nur zu denen kommt Gott und verbindet sich mit uns. Das ist durch Jesus passiert. Deshalb ist für das Neue Testament der Geist Gottes kein anderer als der Geist Jesu Christi. Er lässt den schon Gekommenen auch zu uns kommen. Er bringt uns Christum ins Herz, so sagt Luther das. Ja, es gibt ja jetzt sehr verschiedene Geister, ne? Es gibt den Lebensgeist, den Zeitgeist, den Nationalgeist neuerdings wieder, den Kameradschaftsgeist. Die sind nicht alle schädlich, aber wir dürfen sie auch nicht gleich heilige Geister nennen. Weil es hier immer wieder Verwechslungen gibt und Vermischungen, ist der christlichen Gemeinde zu allen Zeiten die Aufgabe der Unterscheidung der Geister gestellt. Und schon diese Aufgabe schließt eigentlich den Satz aus, den man manchmal ja hören kann. Ja, überall, wo Menschen sich für was begeistern oder auf irgendwas Belebendes stoßen, da hätten wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. Nein, da kann in Wahrheit ganz genau das Gegenteil vorliegen. Hier gilt der klare Maßstab aus 1. Johannes 4. Daran sollt ihr Gottes Geist erkennen, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott, sagt der Apostel. Deshalb hat die Reformation allen Nachdruck darauf gelegt, dass Wort und Geist untrennbar verbunden sind. Wort, also das Evangelium von Jesus Christus und der Geist Gottes, untrennbar verbunden. Und diese Verbindung bedeutet, dass der Heilige Geist uns nie irgendwas bringt. Er bringt uns ihn, Christus, dass er in uns wohnt. Und auch dann, dass die Liebe von Jesus in uns wächst. Dass seine Worte uns klug machen. Dass die Kraft von Jesus uns innerlich stark macht. Deshalb sagt er ja bei seinen Abschiedsreden, bleibt ihr in mir und ich in euch. Dass es in uns nicht leer und tot ist und das ganze Leben nur so ein leerer Schlauch, der eigentlich nichts tragen kann, der nur durch Gewöhnung zusammengehalten wird, sondern dass wir eine erfüllte Mitte haben, einen lebendigen Kern. Ich meine ein definiertes Zentrum, ein festes Herz, von wo aus unser wackeliger Wille geprägt wird und womit wir seine Werke weiter tun, nämlich seine Worte weitersagen und unsere Taten an seinen ausrichten. Einfach eine innerlich gefestigte Persönlichkeit mit nach außen klar erkennbarem Profil. Aber wem die Mitte fehlt, der hat's schwer mit dem festen Stand. Und mit dem geraden Rückgrat auch. Das kann gar nicht belastbar sein. Da kann gar nichts mehr rauskommen, weil nichts drin ist. Und es kann nicht rund laufen, weil die äußere Hülle alleine nichts trägt. Wenn die Jugendlichen sowas beobachten, dann haben sie als Kommentar manchmal einen interessanten Spruch. Der Typ ist vielleicht hohl. Genau. Deshalb sagt Jesus, bleibt ihr in mir und ich in euch. Und der Anfang ist eine Erkenntnis. Das Bekenntnis, wie Simon hier sagt, staunend, voll Ehrfurcht, so stelle ich mir das vor, vorsichtig, weil er sich selbst das gar nicht zu sagen traut. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wen haben wir da vor uns? Eine historische Figur von vor 2000 Jahren? Oder den, der der Sohn ist von dem Gott, der alles geschaffen hat? Das ist manchmal als Phrase verkommen, auch in der Gemeinde. Das macht man sich gar nicht klar. Das Staunen, das hier in dem Titel drin ist, den der Petrus ihm gibt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, Christus. Und darauf antwortet Jesus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, weil Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Kein Mensch kann aus eigener Kraft, aus eigenem Verstand merken, wer Jesus ist. Es ist wichtig, das als Voraussetzung ganz klar zu sehen. Wie oft haben wir in der Gemeinde die Klage, dass viele Menschen an unserem Ort gar nicht glauben, dass die Gemeinde halb tot ist und abwesend sei. Wie so eine Art geistliche Sonnenfinsternis kommt es uns manchmal vor, eine Art Gottesfinsternis vielleicht. Die Jugendlichen gehen lieber shoppen oder zum Fußball. Und die Erwachsenen, ja, die kümmern sich um ihren Vorgarten. Gott ist für diese Menschen wie so ein Berg im Urlaubsort in der Schlechtwetterperiode. Alle sagen, dass er da wäre, aber er steckt in Wolken und Nebel. Und manche Urlauber machen in seiner Nähe Ferien bis zur Abreise, ohne ihn zu sehen. Manche Urlauber auf diesem Planeten sind für alle nur Urlauber. Gott ist zwar da, aber man merkt nichts von ihm. Er ist da in Abwesenheit. Und dann wird eben gerafft und gelebt und gejubelt und gestöhnt und gestorben ohne Gott. Das soll für uns aber kein Grund sein zum Jammern, weil das finde ich von allem noch das Jämmerlichste, wenn die Gemeinde jetzt darüber in Klagelitaneien ausbricht und meckert über die, die nicht da sind, sondern wir haben allen Grund, ihm zu danken, weil nämlich das Gegenteil stimmt, und ihn zu bitten, dass er die Nebel verscheuche, sich in uns kräftig neu bezeuge und seinen Sohn immer weiter bekannt werden lasse in unserer Welt. Dass sein Geist wirkt und weht und pumpt und mit der Wirklichkeit von Jesus die Menschen füllt. Denn das Gotteswirken hat ja schon angefangen und soll auch noch weitergehen und von uns auf andere übergehen. Und jedes Mal, wenn ein Mensch das vielleicht auch nur leise und schüchtern dem Petrus nachgesprochen hat, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, dann ist von Gott aus schon etwas geschehen. Dann ist sein Hauch in uns hereingeweht und hat in uns gewirkt. Sonst könnte man dieses Bekenntnis gar nicht sagen. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Dann geht's aber weiter. Zur Seligpreisung des Petrus gehört, dass er zum Grundstein ausgesucht wird. Auf den will Christus seine Gemeinde, seine Kirche bauen, die sogar für die Todesmächte unüberwindlich bleibt. Das hängt also offenbar irgendwie zusammen. Wem Gott den Sohn offenbart, den braucht der Sohn, um seine Gemeinde zu bauen in der Welt. Und wer beim Christusbau beteiligt ist, der hat schon Teil am ewigen Leben, an dem Ewigkeitsprojekt, an diesem Gottesbau. Darum ernennt Jesus den Simon zum Felsen, zum Grundstein der Kirche. Er ist allerdings kein Edelstein. Das ist auch wichtig. Simon, Jonas Sohn, kriegt einen neuen Namen, ist jetzt ein anderer, ein neuer Mensch, ein Fels, ein Petrus, das heißt das auf Griechisch, Fels. Aber noch im gleichen Kapitel nennt Jesus ihn einen Teufel. Weg von mir, Satan, du bist mir ein Fallstrick, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und später wird dieser Petrus dann mit großartigen Beteuerungen herumprahlen und doch Jesus verleugnen. Kein Edelstein, wie gesagt. Aber Jesus braucht ihn und will ihn haben und nehmen. Das ist das Wunder der Gnade, dass Jesus auch uns braucht für den Bau seiner Gemeinde. Uns braucht, die wir bei Lichte besehen wahrhaftig auch nicht gerade Juwelen sind, sondern leere Schläuche, oft genug. Aber Simon, Jonas Sohn, kriegt einen neuen Inhalt und einen neuen Namen. Und sogar wenn Jesus ihn Teufel nennt und fortjagen muss, bleibt er der Petrus. Auch wenn der Hahn dreimal kräht und der Fels wankt und leuchtet, bleibt er der Petrus. Der Mensch, bei dem grundsätzlich was anderes ist, etwas neu ist. Und du? Du auch. Du bist ein anderer Mensch. Grundsätzlich bist du ein anderer Mensch, ein Seliger. Warum? Indem Gott Vater dir seinen Sohn offenbart, macht er dir deutlich, du bist ihm recht. Du bist so wertvoll in seinen Augen. Und kommst du dir selber verächtlich vor, unbrauchbar, hässlich? Für Gott bist du ehrenhaft, brauchbar, schön. Seitdem Jesus durch den Heiligen Geist zu dir gekommen ist, hat sich grundsätzlich etwas geändert. Etwas ist unübersehbar anders geworden. Wer Jesus als Gottes Sohn erkennt und gewinnt und bei dem wirkt dieses Neue. Der Heilige Geist füllt ihn mit Christus Gegenwart. Und darum ist Simon, Jonas Sohn, selig. Und du in deiner Bank, du auch. Und das ist das Wunder, dass auch du, liebe Gemeinde, trotz all deiner Macken gebraucht wirst. Dass um dich herum die Leute aufmerksam werden. Weil du schön bist in Gottes Augen. Und jeder von uns, der Jesus hat, soll so etwas wie ein Grundstein sein. Ein Mensch, auf den andere sich beziehen können, um Kontakt zu kriegen zu dem Reich Gottes. Denn Matthäus berichtet zwei Kapitel später, wie Jesus extra, in wortwörtlicher Wiederholung, den Schlüssel in bewusster Ausweitung an alle Jünger weitergibt. Was ihr auf Erden binden werdet, das soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löst, soll im Himmel gelöst sein. Nicht ein Papst, sondern ihr alle, Plural. Erst Petrus, dann alle Jünger sollen Macht bekommen, das Himmelreich aufzuschließen und zuzuschließen, zu binden und zu lösen. Was soll das? Nun, Jesus hat einmal den Schriftgelehrten vorgeworfen, dass sie das Himmelreich zuschlössen. Man kann also offenbar diese Macht auch missbrauchen. Und ich fürchte, dass wir aus verschiedensten Gründen da auch manchmal dabei sind. Das müssen wir bedenken, liebe Gemeinde, dass uns mit dem Evangelium ein Schlüssel in die Hand gegeben ist. Selig bist du, wenn dich sein Geist erfüllt, selig, wenn Gott dir den Sohn gezeigt hat, selig bist du, weil du vergeben darfst, wie der Sohn auch vergeben hat. Damit hast du den Schlüssel zum Reich, mit der Vergebung. Vergiss ihn nicht. Ein modernes Gleichnis zum Schluss. Auf einer Konfirmandenfahrt ist uns das passiert, dass wir unterwegs waren, Sachen ausgeladen haben und dann im Ford Transit den Schlüssel im Wagen stecken gelassen haben. Aus irgendeinem Grund hat die Elektronik dann nach einer Weile die Zentralverriegelung abgesperrt. Zu. Schluss. Nichts mehr zu machen. Nur noch mit Steinzeitmethoden. Mit einem großen Kiesel haben wir dann die Seitenscheibe zertrümmert. Kostete 300 Euro. So, nun bedenk. Mit dem Evangelium ist dir der Schlüssel zum Himmelreich gegeben. Mit der Vergebung wird dir das Reich geöffnet. Durch Vergeben sollst du es anderen öffnen. Der Wagen Gottes steht bereit. Darum vergiss den Schlüssel nicht, wenn du gleich die Kirchentür hinter dir zumachst. Denk dran, dass Gott etwas tut an denen, denen du das Evangelium bringst. Vergiss den Schlüssel nicht. Es geht um deine Seligkeit und um die vom Nächsten. Wer den Autoschlüssel im Wagen stecken lässt, muss bezahlen. 300 Euro oder mehr. Aber wer das Evangelium in diesen Kirchenmauern hier liegen lässt, der zahlt einen noch viel höheren Preis. Der ist so hoch, den kann man gar nicht beziffern. Der wird in Ewigkeit lang abbezahlt werden müssen. Und wir wollen heute am Pfingstfest Gott loben und ihm mit allem, was wir sind und haben, danken dafür, dass er aufgeschlossen hat durch Kreuz und Vergebung, dass er uns mit seinem Geist erfüllen will bis zum Rand. Fast möchte ich sagen, bis zum Platzen. Wunderbar. Amen. Und der Friede Gottes, höher als alles, was wir denken und verstehen, der bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Heil. Amen.